Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Da sind wir wieder, es ist Donnerstagmorgen und Andreas ist dabei. Hallo Andreas.
Hallo Tim, grüß dich.
Und wir haben einen Talkgast dabei, den wir recht herzlich begrüßen wollen, den Philipp. Hallo Philipp.
Grüezi, würde man sagen. Ja. Moin und hallo.
Moin und hallo und grüezi in die Schweiz zu Philipp Rösler. Philipp, wahrscheinlich, wenn du gleich kurz erzählst, wer du bist, spätestens dann werden die Leute sich dran erinnern. Sag doch mal ganz kurz, wer du bist und dann vor allem, warum wir dich hier im Hubschrauber-Podcast haben.
Gut, ja, also Philipp Rösler ist mein Name. Gelernt bin ich Arzt. War mal eine Zeit lang in Deutschland Politiker, erst in Niedersachsen, da lange Zeit und dann später auf Bundesebene, war von 2009 bis 2011 Bundesminister für Gesundheit und später dann von 2011 bis 2013 Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, so hieß es damals. Und formal heißt es ja Stellvertreter des Bundeskanzlers, also war ich Vizekanzler, also Stellvertreter von Angela Merkel. Genau, und dann haben wir die Wahl verloren, passiert ja mal in den besten Familien, mal gucken, was demnächst so kommt und bin dann in die Schweiz gekommen, beim Weltwirtschaftsforum habe ich gearbeitet, ja, und weil ich aber schon noch vor der Politik immer der Fliegerei verbunden war, habe ich mir jetzt mit 50 Jahren, also vielleicht jetzt bald 52, aber den Traum erfüllt und dann nochmal zusätzlich zu meinen normalen Fluglizenzen dann nochmal mit Hubschrauberlizenz angefangen und deswegen bin ich hier.
Genau, deswegen bist du da und das ist ja auch super spannend. Also ich finde das, das sind ja so Sachen, die weiß man nie von den Leuten in der Politik, in der Öffentlichkeit, was die eigentlich so privat machen und das ist ja auch viel spannender. Und das ist jetzt purer Zufall, unser Podcast kommt raus am 20.02. Wir brauchen jetzt keinen Aufruf zu machen, ich denke jeder weiß, dass er zur Wahl gehen sollte jetzt in ein paar Tagen. Deswegen, das lassen wir mal außen vor, das ist Geschichte, das ist vorbei. Wir wollen uns darauf konzentrieren. Auf deine Fliegerei. Du hast dich endlich dazu entschieden, zu uns auf die gute Seite zu kommen. Du bist ja schon länger mit der Fliegerei verbunden. Aber du hast dich jetzt für das Richtige entschieden. Du hast dich für die Drehflügel entschieden. Mhm.
Genau, ja. Also ursprünglich war das immer mein Traum. Ich bin ja adoptiert aus Vietnam. Und ich bin deswegen adoptiert, weil mein Vater schon Heeresflieger bei der Bundeswehr war. Und er war damals dann in den 70er Jahren während des Vietnamkrieges in den USA, früher hieß das Fort Rucker, Alabama heißt, heute heißt das Fort Novozell, und war da zur Ausbildung auf Bell UH-1D und hat dort viele südvietnamesische Soldaten kennengelernt, die eben auch zur Hubschrauberausbildung gleichzeitig mit ihm da waren. Dann hat er hautnah quasi über den Krieg mitbekommen und hat sich dann mit meiner Mutter entschieden, zusätzlich zu meinen beiden älteren Schwestern eben noch ein Kind aus dem Kriegsgebiet zu adoptieren und hat mich dann 1973 meine Mutter und er, aus dem katholischen Waisenhaus irgendwo aus dem Mekong-Delta adoptiert und ohne seine Hubschrauberausbildung wäre ich also nie nach Deutschland gekommen. Meine Eltern haben sich dann früh scheiden lassen und ich bin dann bei meinem Vater geblieben, meine beiden Schwestern sind zu meiner Mutter mitgegangen und seit ich vier bin ich mit ihm dann durch die Lande gezogen. In den 70er Jahren, alleinerziehender Vater bei der Bundeswehr und noch Pilot, das war nicht so selbstverständlich. Deswegen bin ich nach der Schule immer in die Kaserne gegangen, zum Mittagessen, Hausaufgaben machen und. Und bin also sehr früh schon in die Kaserne gekommen und eben auch habe mir die Hubschrauber mal angucken können, weil wir immer da waren, wo die Hubschrauber waren.
Das und ist schon ja war die Faszination Philipp. Geboren.
Ja, interessant.
Also ich Wahnsinn. Bin in der Heereswehr Waffenschule in Bückeburg, heißt jetzt International Helicopter Center, aber bin da groß geworden quasi. Früher wurden die Offiziere noch der Heeresflieger dort vor Ort ausgebildet, in der Jägerkaserne und Schäferkaserne. Und da war ich jeden Mittag und da habe ich immer rausgeguckt, wenn die da geübt haben und so und Lehrgänge gehabt haben. Und mein Papa war da Lehrer und musste dann immer zum Scheinerhalt dann immer mal wieder fliegen. Und wir haben direkt neben dem Außenlandeplatz in Bückeburg gewohnt. Aus einer Bundeswehrsiedlung in Röcke heißt es. Das ist eine Grenze zu Nordrestfalen, zu Minden, an der Porta Westfalica, ein bisschen weiter Niedersachsenseite. Und da habe ich dann mit 14 Jahren mit dem Segelfliegen angefangen. Weil die Bundeswehr hatte nach dem Krieg viele Flugzeuge übernommen, der Amerikaner, also Piper Cub, Do 27 und so. Und die haben die später dann, als sie die nicht mehr finanziert haben und nicht mehr gebraucht haben, dann in sogenannte Bundeswehr-Sportfluggruppen übergeben, also zivile Vereine. Die haben die geschenkt bekommen mit der Verpflichtung, die ein Leben lang zu warten und zu pflegen und dann eben der Allgemeine zur Verfügung zu stellen. Und so konnte man relativ günstig da Jugendlicher dann Segel fliegen. Und ja, so bin ich in die Fliegerei gekommen mit 14, also weit, 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 bevor ich irgendwas anderes in meinem Leben gemacht habe.
Und warst dann da fleißig unterwegs in dem Bereich, so wie sich das
anhört? War fleißig unterwegs, habe dann mit 14 angefangen, habe dann ein bisschen länger gebraucht. Also ich glaube mit 18, 19, ich war da schon im Studium, musste ja auch nach dem Abitur dann nicht, habe ich mich gleich zur Bundeswehr verpflichtet. Übrigens auch wegen des Hubschrauberfliegens. Ich wollte wie mein Papa natürlich dann auch Hubschrauberpilot werden. Bei der Bundeswehr müssen die Hubschrauberpiloten, die Offiziere werden wollen, eigentlich Luft- und Raumfahrttechnik studieren. Das wollte ich damals nicht. Heute hätte ich es gemacht, aber damals wollte ich es nicht. Und dann hat mein Vater mir erzählt, oh, es gibt auch zwei Piloten bei der Bundeswehr, die haben nicht Luft- und Raumfahrt studiert, sondern das sind Ärzte. Die anderen Fliegerärzte, die Jet fliegen oder so, die dürfen mitfliegen, aber nicht selber fliegen. Aber es gibt zwei Hubschrauberärzte, also zwei Hubschrauberpiloten, die Ärzte, die dürfen auch richtig echt, die kriegen eine richtig echte Militärhubschrauberlizenz. Da habe ich gedacht, das werde ich. Und dann habe ich gedacht, das mache ich und habe mich dann noch vor dem Abitur beworben. War so im 13. Schuljahr und habe dann gesagt, so jetzt muss man ja nach Köln zur Offizierbefehlprüfzentrale und ich möchte gerne Fliegerarzt werden. Und ich sage, das ist eine super Idee, muss zwar erstmal Medizin studieren, aber das könnte man danach dann machen. Und dann habe ich gesagt, mache ich. Und dann habe ich gesagt, studiere ich Medizin und so bin ich dann zur Bundeswehr gekommen, direkt nach dem Abitur, als Sanitätsoffizieranwärter. Und habe dann meinen Offizierlehrgang gemacht. Dann wird man beurlaubt bei der Bundeswehr für 6 Jahre. Und bin dann beurlaubt worden und nach Hannover gekommen, zu einer zivilen Universität. Und musste dann nur einmal im Jahr mich bei meinem, kein Witz, das heißt so Führungsoffizier melden, mein Oberstarzt. Mhm. Und ansonsten konnte ich dann lustig Medizin studieren. Und habe dann später, als ich dann der Arzt war, dann überlegt, naja, also mit Medizin kann man noch mehr machen, als Fliegerarzt zu werden. Und habe mich dann eher auf Augenheilkunde konzentriert. Aber ursprünglich bin ich zur Bundeswehr gegangen, weil ich Fliegerarzt werden wollte.
Das ist super interessant. Also das ist wieder sowas, was man jetzt lernt, dass du diesen Weg eigentlich eingeschlagen hast, weil du Hubschrauber fliegen wolltest und er dich dann doch so ein bisschen woanders hingeleitet hat. Aber das ist ja super stark. Also habe ich so, glaube ich, auch noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, ich studiere Medizin, um irgendwann mal Fliegerarzt zu werden als Fachrichtung.
Genau, also das war vielleicht nicht so die schlauste Idee von mir damals, aber ich habe, wie gesagt, direkt am Außenlandplatz gewohnt, da habe ich am Wochenende immer die Fallschirme runtersegeln sehen, wo die Fallschirme mit dem Seil, von der Seilwinde für Segelflugzeuge. So bin ich auf den Flugplatz gekommen und tagsüber, zur Schule gekommen, sind die dann noch, da sind so Übungsberge, Hügel, wo man da so drauf landet, Ziellandung macht und so und Slope Landing und dann ist da auch so ein Übungshaus, so ein ausgebrannter Panzer und so, da sind die auch geflogen und das war für mich, ich war immer klar, ich werde Hubschrauberpilot und ja, das hat sich dann eben anders ergeben und Segelfliegen war auch toll. Aber ja, dann bin ich halt ins Studium gekommen und dann habe ich noch einen Schein gemacht und dann habe ich aber danach als Arzt gearbeitet und hatte dann nicht mehr so viel Zeit. Die Scheine sind dann verfallen. Dann bin ich in Politik gekommen. War dann witzigerweise auch Verkehrsminister in Niedersachsen eine Zeit lang und dann quasi zuständig für die Landesluftfahrtbehörde.
Schon wieder die Fliegerei, ja.
Da hat mich wirklich eine Frau angeschrieben aus der Behörde und meinte, ja, sie hätte hier so eine alte Lizenz, so ein altes Foto. Ob ich das denn wäre, die hätte mir damals den Flugschein ausgestellt.
Ach, witzig. Das
war eine eigene Behörde. Das war lustig. Aber und es gibt auch im niedersächsischen Wirtschaftsministerium, zumindest damals gab es das, gab es auch zwei, das Land Niedersachsen hat denen dann quasi eine PPL bezahlt. Damit die dann auch wissen, worüber die reden. Also in der Landesbehörde gab es Piloten.
Das ist nicht verkehrt. Das haben wir hier bei uns in der Fliegerstaffel auch. Unser Dienststellenleiter ist in der Regel war bisher noch nie ein Flieger. Und wenn die hier hinkommen, dann kriegen die auch, wenn sie wollen, mehr oder weniger wollen, ein PPL auf der Fläche verpasst, damit die halt überhaupt wissen, über was sie hier reden.
Und die Offiziere der Luftwaffe jetzt bekommen dann die Möglichkeit, zumindest mal so schnuppermäßig auch Segel zu fliegen. Die machen das mit dem Aeroclub zusammen, Deutschen Aeroclub. Und dann dürfen die so, keine Ahnung, 10, 15 Stunden auf Segelflugzeugen fliegen. Und ich war früher, in Bückeburg waren auch die Sportsoldaten. Das sind unsere D-Kader-Piloten für Segelfliegen gewesen. Gibt es immer noch oder wieder. Und mit denen bin ich oft auch im Fliegerlager gewesen in Frankreich zum Segelfliegen, als noch Teenager.
Aber Hut ab, Philipp, dass man erstmal Medizin studiert, wenn man eigentlich Hubschrauberpilot werden will. Weißt du, das ist ja jetzt nicht nur irgendeine Ausbildung, das ist ein Medizinstudium. Mhm. Und dann auch interessant, wie bist du denn dann, wie kam denn der Schritt vom Arzt zur Politik? Hast du das immer schon nebenher verfolgt und dann musstest du dich entscheiden oder kam jemand und hat gesagt, hier Philipp, eigentlich wärst du super geeignet für uns oder wie kam das?
Ja, gute Frage. Also erstmal dadurch, dass man bei der Bundeswehr war und ja ganz normal, du fängst da als Fähnrich, glaube ich, an oder Oberfähnrich. Als Oberfähnrich gehst du ins Studium und dann geht das weiterhin. Du gehst ins Fahnjunker, ins Studium und nach dem Physikum wirst du dann Oberfähnrich und so. Und dann musst aber nicht arbeiten während der Semesterferien. Du kriegst ja ganz normal Gehalt als Fahnjunker, Fähnrich, Oberfähnrich. Und dann hatte ich in der Zeit alle Möglichkeiten, Politik zu machen. Und so bin ich dann da reingekommen und meine Partei war damals außerparlamentarisch, das kann ja mal passieren. Und dann habe ich die quasi als Generalsekretär wieder mit zurückgebracht. Und es hat mir viel Freude gemacht und Spaß gemacht. Ich bin in der Schule dazu gekommen. Ich hatte einen Lehrer, das war so ein Rechtsradikaler, der war früher bei den Republikanern, gibt's gar nicht mehr, aber das war so in den 80er, 90er Jahren ein großes Thema in Deutschland. Und dann habe ich gegen den Stimmung gemacht und da habe ich eine Schülervertretung getroffen. Der war halt auch bei den jungen Liberalen und dann bin ich da zu denen gekommen und auch zur FDP, weil ich auch in Deutsch und Geschichte die Zeit der Aufklärung hatte. Und das fand ich spannend und so bin ich dann in die Politik gekommen. Und musste dann, als ich in den Landtag gewählt wurde, bei der Bundeswehr ausscheiden. Es gibt ja Trennung Legislative, Exekutive. Und habe dann lange Zeit die Fliegerei so ein bisschen aus den Augen verloren. Habe immer noch gelegentlich mir Flugzeitschriften gekauft und da drin geblättert und geträumt. Und als die Politik dann vorbei war, 2013 nach der verlorenen Wahl, war das Erste, was ich gemacht hatte, kein Witz, 3 Tage später war ich auf dem Flugplatz und habe mir da die Flugzeuge, da hat sich natürlich einiges weiterentwickelt. Es gibt ja so Tragschrauber Autogyro. Die Firma, die sitzt in Hildesheim und da bin ich dann da gewesen und ich habe die mal als Landesminister mal gefördert. Und dann habe ich mir 3-4 Tage und da hat einer gesagt, komm doch mal mit. Und dann bin ich da Tragschrauber geflogen und so bin ich dann wieder zurück und habe dann meinen Segelflugschein erstmal wieder erneuert, dann Motorsegler gemacht, dann ultraleicht und dann mein PPL oder Lappel. Genau, dann habe ich ein kleines Ultraleicht gehabt und bin damit geflogen und ich bin ja in die Schweiz gegangen und hatte dann auf französischer Seite, wir haben in Genf gewohnt, ein kleines Flugzeug stehen, direkt am französischen Jura. Und habe das auch ganz stolz rüber geflogen, von Hannover aus nach Belgrad. Ja, das war schon schick. Und seitdem bin ich wieder voll in der Fliegerei drin und ein richtiger Nerd.
Ja, das ist cool, dass du das sagst. Ja. Das bin ich auch echt durch die Fliegerei geworden. Ne? Ich war nie so zielstrebig, wie du das jetzt in deinem Leben erzählt hast. Ich war immer so ein Pferd, das gerade so hoch sprang, wie es muss. Also ein ziemlich gutes Pferd. Und irgendwann, als ich dann auch mit diesem Virus der Fliegerei angesteckt wurde, bin ich auch so zum Nerd geworden. Da fängt man dann an, sich Wissen anzuhäufen, sich Wissen anzulesen und was so andere gar nicht haben, was andere gar nicht verstehen können. Und in seiner Fliegerei so ein kleiner Spezialist zu werden und eben halt so ein Nerd.
Das kann man freiwillig in der Verordnung blättern, genau.
Ja, und es ist ja in Bückeburg, da sitzt ja auch formal der Deutsche Hubschrauberverband an dem Servierplatz. Und da ist ja das Hubschraubermuseum. Das eigentlich einzige reine, wirklich nur Hubschraubermuseum. Und da habe ich dann früher als Schüler immer drin rumgelaufen und das hat mir jetzt so viel Spaß gemacht. Also das ist meine Welt gewesen. Und ich war jetzt seit ganz, ganz lange mal wieder, war auch schon wieder ein Jahr her, dann da und bin da in eises Kälte letzten Winter da durchgewandert und viele Exponate gibt es da immer noch. Ein paar sind auch neu, aber ja, und habe jetzt alle Museen, die es so gibt, hier in Dübendorf, in der Schweiz, aber auch in den USA, Smithsonian, das, was direkt in Washington ist und das, was am Flughafen Dallas ist, ist ja viel größer da. und kenne alle YouTube-Filme über Hubschrauber, glaube ich, alle Hubschraubertypen. Und ja.
Und wann hast du dann den Entschluss gefasst, jetzt mache ich das? Weil jetzt waren wir ja bei Tragschrauber und Flugzeug. Hm? Aber irgendwann fiel ja scheinbar der Entschluss.
Also ich habe das ganz. Genau, also ich habe das ganz lange gemacht und also nach der Politik und dann habe ich befreundet wurden, die wollten eine Flugschule haben. Da haben wir so eine, wir haben eine kleine Flugschule, die ist in Hildesheim auch jetzt. Da haben wir so eine Cessna 150, eine 172 und eine kleine Cirrus. Und dann hatte ich hier eine Cirrus zum Fliegen und dann habe ich gar nicht so lange her jemand getroffen und der hat mir erzählt, ja, er hat einen Hubschrauberschein. Und dann war ich natürlich elektrisiert und er hat mir erzählt. Und dann hat er mir erzählt, als Schweizer, darfst du überall starten und landen, solange es unter 1100 Meter MSL ist. Mhm. Und kein Naturschutzgebiet, nicht zwischen 12 und 1 und nicht näher als 200 Meter Wohngebäuden dran. Und da dachte ich, das kann ich mir nicht vorstellen. In Frankreich weiß ich, da brauchst du wenigstens die Genehmigung dann des Besitzers. Aber in der Schweiz ist das Jedermannrecht. Du darfst hier landen. Und nur wenn einer kommt und dich wegschickt, dann musst du halt wieder abheben und wegfliegen. Aber ansonsten darfst du wirklich überlanden, wenn die Bedingungen eben erfüllt sind. Und das fand ich so toll. Und dann habe ich gesagt, weil wenn du in Deutschland fliegst, warum soll man als Privatmensch Hubschrauber fliegen? Du kannst eh nur Flugplatzzwang von Flugplatz zu Flugplatz fliegen. Da kann ich auch mit meinem kleinen Ultraleicht fliegen oder mit einer Cessna. Ist auch schön. Aber hier, das ist schon cool. Dann habe ich mal von so einem, dem ehemaligen CEO von Edelweiss, dem ersten, Karl Kistler, der hat sich so eine kleine CH-7 gebaut. Und dann hat er auch erst einen Flugschein gemacht, Hubschrauber. Und der hat im Internet so eine Seite, wo er immer berichtet, wie es gibt hier 43 Gebirgslandeplätze in der Schweiz, wie er dann mit dieser kleinen CH-7 hier in Turborotax drin da hochgeflogen ist. Bis hin zum höchsten Gebirgslandeplatz hier in der Schweiz. Und das fand ich toll, das fand ich faszinierend. Und dann habe ich den mal angeschrieben, dazu Kaffee eingeladen, er wurde bei mir um die Ecke und dann hat er mir davon erzählt und gesagt, das willst du auch. Und dann habe ich das nochmal in Anführungszeichen auf meine alten Tage gemacht. Bin ich 50 geworden und gesagt, komm, jetzt
machst du nochmal. Toll, Philipp. Genau. Und vor allem die Schweiz ist auch super schön zum Fliegen. Das kann man ja nicht anders sagen. Ne? Das, also die Berge, ich liebe das ja da unten. Das ist unglaublich schön. Ja.
Also es ist mega und ich meine, das Einzige sind relativ viele Hochspannungsleitungen da, also da, wo wir da so fliegen und so, aber gut, da lernst du es halt dann, hoffentlich.
Das ist richtig. Wir haben dafür mehr Windräder, aber auch Hochspannungsleitungen hier.
Das ist mir richtig aufgefallen. Also wenn ich bin dann öfter mal mit so einer Cirrus dann von Zürich Kloten aus nach Hannover geflogen. Und das ist, also da hatte ich richtig Angst, weil da bin ich irgendwie, die Wolken kamen tiefer und dann, wie das so ist, du bist dann auch tiefer und so, und dann bist du relativ nah an diese Windräder gekommen. Das ist man gar nicht mehr gewohnt gewesen. Mhm. Aber ja, es ist also wirklich schon schön hier und das macht wirklich viel Freude.
Ja. Ja, vom platten Land in Niedersachsen in die Schweiz zum Hubschrauber fliegen. Mhm.
Ah, ich hatte neulich jetzt gelesen, oder nee, heute hatte ich gelesen durch Zufall, das höchste Windrad der Welt steht in Deusatz an der Lausitz. Und das ist 365 Meter hoch.
Da reden wir über 1000 Fuß, ne? Also.
Da wird's langsam eng, ne? Also da wird's langsam wirklich eng. Wenn ich mir auch bei uns den Nachtflug vorstelle, wir nehmen uns als Decision Height immer so 1000 Fuß über Grund, also eine Flughöhe von mindestens 1000 Fuß über Grund, wo wir, wenn wir nicht mal richtig aufpassen oder uns die Wolken runterdrücken, irgendwann dann aware sind, okay, jetzt wird's so langsam in die Hinderniskulisse gehen. Aber wenn so ein Windrad mittlerweile schon bei 1000 Fuß ist, das ist schon erschreckend. Und das merkt man auch, wenn man hier mittlerweile rumfliegt, die werden nicht nur mehr, die werden auch einfach deutlich höher.
Genau, das hieß dann in den Anfang des Jahrtausends Repowering, dass man hier einfach höher gebaut, dann haben wir eine höhere Windausbeute und Leistung. Also ist die Luft oben laminar, wie wir wissen. Also laminar jedenfalls unten und das macht sich schon bemerkbar. Und je höher, desto effizienter. Hm. Und für uns Hubschrauberpiloten ist das nicht ganz trivial. Und auch für andere Flieger nicht. Also aber schon, ja, hat sich verändert. Das ist hier in der Schweiz noch nicht so. Hier hast du mehr Hochspannungsleitung und natürlich das gesamte Gebirge. Dafür musst du übrigens auch eine extra Gebirgsflugausbildung da noch machen. Die darf man erst machen, wenn man 200 Pickstunden hat, also bei den Command 200 Stunden.
Okay.
Dann darf man sich erst dafür anmelden. Also da ist noch lange hin, bis ich das darf.
Ah, okay, ja. Ja, das Mountain Rating an sich, das kannte ich aus der Schweiz, dass du dann halt genau eben diese Gebirgsplätze anfliegen darfst, einfach so. Aha, okay, da brauchst du nochmal 200 Pickstunden. Aber gut, du bist ja jetzt schon alleine unterwegs gewesen, haben wir ja schon kurz geschrieben, dass du deine ersten Solo-Platzrunden gemacht hast. Also du bist ja schon Pilot vorher gewesen auf der Fläche. Hat sich das besonders angefühlt? Hat sich das anders angefühlt? Wie war das für dich?
Also es ging gleich in der ersten Stunde gut mit dem Hovern. Das fand ich überraschend, weil ich habe mir wochenlang gedacht, wie ist das mit dem Hovern und so. Und das ging gut, aber ansonsten ist es schon ganz anders. Man ist da so drin, wenn du dein Leben lang nur, bis du 50 bist, quasi 36 Jahre lang Segelflugzeuge oder Fläche geflogen bist und du willst dann abfahren, dann ziehst du am Stick. So, und du hast eben kein Collective, wo du dann ziehst und damit die Höhe bestimmst. Das ist schon irgendwie, da musste ich mich echt dran gewöhnen. Da gucken die Fluglehrer dich dann so an, du wirst immer langsamer, aber du sinkst und die sagen, du musst die Sinkrate durchbrechen. Und ich gucke dann an und ziehe weiter, bis ich dann begreife, okay, du kannst auch den Pitch ziehen. Und das war schon was anderes, aber es ist schon ein wahnsinnig cooles Gefühl. Ich finde es großartig, wenn man hovert. Das ist schon mega. Könnte ich stundenlang. Dann finde ich Autorotation mega scharf. Früher habe ich beim Segelfliegen das Slippen, Sideslip fand ich immer super. Und dann, wenn man da in ELT reinkommt, ETL, sorry, und dann, das ist super. Also dann das Gefühl in der Sekunde, wo es die leichte Turbulenz aufhört und dann der Auftrieb kommt. Und dann, das spürst du richtig. Das ist noch viel cooler als normale Rotate bei einer Fläche, wenn du auf der Runway bist, finde ich nicht vergleichbar. Ich habe beides irgendwie abheben, aber das andere ist halt eben einfach nur abheben. Das andere ist irgendwie, wo du nochmal richtig so die ganze Aerodynamik spürst. Das finde ich mega. Ja.
Surfst du, also Wellenreiten?
Nee, gar nicht. Also ich habe noch nie so Balance-Dinger gehabt. Also gut, Skateboard fahren als Jugendlicher, aber das war's. Aber das nicht. Aber es ist echt ein cooles Gefühl. Und wenn man dann so... wir haben das mal gemacht, so wenn du eine Slope-Landung übst und so weiter, wenn du dann auf den Kurven hin und her balancierst und so, dann fühlt man richtig die Maschine. Ich lerne ganz normal aus dem R22. Dafür fühlt sich jedes Ding mit. Das ist schon schick. Also fällt mir gut.
Ja, aber so hab, wo du gerade hier den Transitional Lift angesprochen hast, das vergleiche ich immer oder sag das meinen Schülern auch so, das ist wie bei so einem Take-off an der Welle beim Surfen. Du merkst auf einmal, wie du angeschoben wirst und beim Hubschrauber musst du dann halt aufpassen, dass du nicht nach oben weggeschossen wirst, sondern dass du halt diese Energie nach vorne mitnimmst und halt diese Power ausreizt. Und das ist wie so vorne auf einer Welle reiten. Das vergleiche ich immer so. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht kennst du das Gefühl.
Nee, leider nicht. Ja, muss ich mal probieren. Nee, aber das ist mega viel und das war es wert, das zu machen und sich jetzt nochmal hinzusetzen und ein bisschen zu lernen. Ist es halt schon was ganz anderes. Und wenn du dein Leben lang das wolltest, bin man gelegentlich mitgeflogen bei der Bundeswehr und so. Und du als Polizist weißt es ja auch, die Bundesregierung hat ja nicht nur ihre großen Jets, sondern die hat ja auch die Hubschrauber. Also wenn Überschwemmung ist und Politiker dann da irgendwie, dann fliegen die meisten mit dem Hubschrauber.
Ja.
Also bist man geflogen, aber selber fliegen ist schon was ganz, ganz anderes.
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also deswegen. Und was ich halt noch wissen wollte, jetzt so dein erster Soloflug, wo du alleine im Hubschrauber gesessen hast. Wenn ich da so mit anderen spreche, dann wird oft gesagt, so boah, es ist dann so ruhig. Ich habe da angefangen, mit mir selber zu sprechen. Ich habe angefangen zu singen. Ich habe angefangen, laut die Checklisten mir selber vorzulesen. Du warst ja jetzt schon Pilot. Du kennst ja da auch das Gefühl, alleine vielleicht in der Maschine zu sitzen. War das mit dem Hubschrauber jetzt für dich auch was ganz Neues und vielleicht Einschüchterndes oder so eine Art? Oder war das, naja, ich bin schon so oft alleine geflogen, das ist jetzt halt nur, dreht sich oben was, ansonsten ist es gleich.
Nee, also das war schon was Besonderes. Also klar, oben, also ich habe mich weder alleine gefühlt, singt durch so gerne mal in Checklisten, versuche ich sowieso immer meist laut vorzulesen, allein schon, weil der Fluglehrer das gerne hört. Und es ist für mich dann auch einfacher, wenn man das so mitredet. Aber es war schon irgendwie was Besonderes. Erstmal war es ein Schreck. Man fängt ja mit dem Hovern an. Und der Fluglehrer hat zwar extra gesagt, pass auf, jetzt fehlen da halt, keine Ahnung, 75, 76, 70 Kilo, wenn ich da vorne raus bin. Und wenn du einen hoverst, dann geht er halt ein bisschen nach hinten weg, muss er aufpassen und so weiter, weil nach vorne ja keiner mehr ist. sagst du, dann nickst du, aber wenn es dann kommt, dann bin ich echt ein bisschen erschreckt. Mhm. Und war ein bisschen unruhig, dann musst du dich erstmal wieder ein bisschen beruhigen, dann rauf und runter fahren. Aber danach war das eigentlich einfach ein tolles Gefühl. Also das auch mal selber zu erleben, der steigt ja auch viel schneller, da ist der Transition Lift noch viel cooler. Also das war einfach schön, ja. Aber man war aufgeregt, also man ist da mindestens genauso aufgeregt wie vor dem auch ersten. Und man hat auch ein bisschen Angst, weil wie das bei euch geht, aber wir haben zwei Töchter, da denkt man sich schon, wenn es ja auch nicht irgendwie zu Waisen machen oder so und das spielt bei mir immer eine Rolle mit.
Ja, das ist natürlich immer mit im Hinterkopf. Das darf man halt auch nicht wegschieben, dass es immerhin noch Fliegen ist und wenn da was schief geht, dann ja, kann man halt eben nicht anhalten und aussteigen, dann wird's eng. Aber ja, so ein bisschen Respekt ist immer gut, das stimmt schon. Und es ist halt wirklich ein ganz besonderes Gefühl, gerade wenn man das alleine macht. Und was du halt gesagt hast, ne, wenn du dann in so einer kleinen R22 auf einmal diese 70, 80 Kilo weniger hast, das ist eine Welt. Also und das Ding verhält sich ganz anders. Und es ist halt, es hebt anders ab, es fühlt sich anders an, weil Hubschrauberfliegen einfach auch extrem filigran ist. Vielleicht kann man es mit Tennisspielern vergleichen, wenn man da mal so ATP sieht und so ein Alexander Zverev regt sich auf, weil sein Schläger mit 100 Gramm zu wenig oder zu viel bespannt ist. Mhm. Und ich selber spiele Tennis und ich möchte behaupten, ich würde auch ein Kilo mehr oder weniger nicht wirklich merken. Aber beim Hubschrauberfliegen würde ich auch sagen, so ja, so 20, 30 Kilo Unterschied, selbst in unseren größeren Maschinen, die merke ich irgendwo.
Also das merkt man sofort, finde ich. Und mir ist früher immer schlecht geworden, weil ich so relativ sensibel auch auf Gleichgewichtsorganen und so weiter reagiere. Und wir hatten ja schon darüber geschrieben, auch bei diesen Virtual Reality Simulatoren, da geht es mir nicht so richtig gut. Da fühlt man wirklich jede kleine Nuance. Das ist wiederum cool, macht auch Spaß. Aber ja, also das war echt eine Überraschung, als der dann da weg war. Und der hat das sogar ja noch vorher gesagt und so, aber das ist ja nicht so richtig ernst. Und dann war das doch ein ganz schöner Effekt. Den habe ich da unterschätzt. Und bei mir ist es so, beim Fliegen, da hängt viel bei mir von der Tagesform ab. Also man merkt das schon richtig, wenn ich mal schlecht geschlafen habe, wegen oder immer. Und ich gehe dann fliegen, das merkt man sofort. Das sagt mir der Flugler auch. Also heute bist du nicht so gut drauf und so. Und man merkt auch das Alter, ich werde jetzt 52. Und also ich sage nur anderthalb Stunden hartes Training, da bin ich auch durch. Da bin ich auch froh, wenn ich nach Hause fliegen kann. So, also dann ist auch gut.
Ja. Du, ich glaube, da kannst du auch 21-Jährige fragen, wenn die anderthalb Stunden hartes Training im Hubschrauber oder in der Fläche hinter sich haben, dann haben die auch genug.
Ja, weil dann gibt es Autorotation und dann Slope Landing, vorwärts, rückwärts und so weiter. Also das ist schon irgendwie anders. Aber ja, also es ist echt eine coole Sache und es ist wirklich noch eine andere Art zu fliegen als Fläche.
Ja, absolut, absolut. Was sich jetzt da wahrscheinlich auch viele fragen, wir haben jetzt viel von der Schweiz gesprochen, du machst also keine deutsche Lizenz und eben schon gehört auch keine Astro-Lizenz, du machst deine Lizenz in der Schweiz. Das ist ja auch immer so ein Battle, ne? Viele gehen jetzt rüber zu Astro-Control, weil die sagen, das ist einfacher als beim LBA. Wie würdest du da die Schweiz einschätzen? Ist die Schweiz auch erstrebenswert für Luftfahrer oder werfen die auch einem ganz schön Knüppel zwischen die Beine?
Also Knüppel zwischen die Beine nicht. Ich glaube, die sind nicht so entspannt wie in Österreich. Also ich habe da, wie gesagt, meine LKO-Sprachprüfung mal gemacht. Zu meiner Zeit, als ich angefangen hatte, gab es die noch nicht. Und jetzt haben die gesagt, du brauchst sowas jetzt schon auch in deiner Lizenz. Und ich die gemacht, das war sehr entspannt. Da hat mein Flieger auch gesagt, der sie eben auch da gemacht hat, Mensch, mach die da. Und es war wirklich ein nettes Gespräch und ohne Stress und alles. Ich glaube, hier die Prüfung, geht eher ins Militärische, so, das ist so das Schweizerische, ne? Also dann machen wir jetzt mal keine Fehler, möglichst und sehr genau. Ich hatte hier damals dann die Schulung gemacht auf Cirrus und da macht man so eine Cirrus-Einweisung, da muss man auch so wie bei Robinson und da muss man sich jetzt auch bestätigen lassen, sonst darf man nicht fliegen mit der Versicherung wegen. Und das hatte ich bei so einem Schweizer gemacht. Der war schon, man würde sagen, ganz griffig. Also ich meine, ich habe Segelfliegen im Verein gelernt. Das ist ja alles, sind auch die alten Hasen und so weiter. Aber das war irgendwie doch noch familiärer. Hier ist es schon formal, das glaube ich schon. Aber ich meine, am Ende ist auch eine ESA-Lizenz, EASA-Lizenz und glaube ich nicht viel anders. Also auch deutschsprachig machen die Prüfung und so, das passt schon ganz gut. Aber ich habe es einfach gemacht, weil ich jetzt hier bin und das passt dann auch. Und dann hast du auch keine Probleme mit den Flugzeugen, Hubschraubern, die du fliegst, weil da sind die schon ein bisschen komisch, weil das immer eine Zollfrage ist. Die sind zwar, die Schweiz ist ja nicht Mitglied der EU, ja, klar, Mitglied der EASA, aber sie ist eben nicht Mitglied der Zollunion. Und schon wenn du ein Auto fährst, darfst du als Deutscher in der Schweiz ein Jahr lang den deutschen Führerschein behalten. Danach verliert er seine Gültigkeit und du fährst ohne Fahrlizenz, wenn du die nicht umschreiben lässt, auch Schweizer. Mhm. Ich habe mich immer gefragt, wieso? Und dann habe ich herausgekriegt, du darfst mit der deutschen Lizenz kein Schweizer Auto führen. Weil du ja hier in der Schweiz bist und das deutsche Auto ist ja nur zu Gast quasi da. Das darf nicht zum dauerhaften Verbleib eingeführt werden, sonst ist es ein Zollvergehen. Mhm. Und bei Flugzeugen ist es auch so. Deswegen habe ich gedacht, komm, machst du gleich die Schweizer Lizenz, da kannst du Schweizer Flugzeuge fliegen und Hubschrauber und dann hast du keine Zollprobleme.
Das haben die Spanier übrigens auch angefangen, auf Mallorca beispielsweise. Wenn du da länger als ein Jahr bist und du hast dein deutsches Auto mitgebracht, bist aber, ja, du bist Resident auf der Insel, dann musst du auch nach einem Jahr dein Auto ummelden zum Beispiel, weil das auch sonst ein Zollvergehen ist.
Ja. Ja, so bin ich hier in der Schweiz und das ist, wie gesagt, fliegerisch ist das großartig, das Land. Das macht sich, also es liegt, glaube ich, auch an der Mentalität, jetzt ohne politisch werden zu wollen, aber die sind ja viel weniger obrigkeitshörig als in Deutschland zum Beispiel. Deswegen hat man hier auch viel mehr Freiheiten und das wird auch akzeptiert, abgesehen davon, dass auch in den Alpen die Versorgung, die Rettung, vieles würde ohne Hubschrauber gar nicht funktionieren. Deswegen sind die Hubschrauber ja durch und durch positiv gesehen. Also, ja. Und deswegen, glaube ich, wird das hier mit einer gewissen Grundsympathie entgegengenommen. Deswegen werden die Freiheiten ja auch nicht in Frage gestellt. Und man geht natürlich auch verantwortungsvoll damit um. Und ja, das ist spannend. Und ich habe dann zum Beispiel bei der Fliegerei lange mit Elektroflugzeugen rumexperimentiert. Ich habe auch noch so einen kleinen Elektrodrachen. Das ist ein Hanglider. Und der hat so einen Elektromotor drin und so 2-3 Kilowattstunden Akkus drin. Also insgesamt 6 Kilowattstunden. Damit kann ich so 45 Minuten fliegen.
Krass. Das.
Weil in der Schweiz sind Ultraleichts ja nicht erlaubt, nur einige bestimmte nach so einer Liste. Aber Ultraleichts, Elektroflugzeuge sind erlaubt als Ultraleicht. Und deswegen habe ich mir so ein Ding mal gekauft und das macht auch wahnsinnig viel Spaß. Da sitzt du so offen drin. Ich habe das so einen Helm auf, so einen Rundumhelm, integral mit so einem Mikro drin und so. Aber ansonsten sitzt du halt da wie zu Ultraleicht-Anfangszeiten.
Verrückt. Und eine Dreiviertelstunde kannst du da mit der Luft bleiben. Das ist ja schon.
Und das ist total cool. Und du kannst rückwärts rollen. Und ich habe extra so dicke, breite Reifen, so, weißt du, so Tundra-Reifen drauf machen lassen. Und könntest du theoretisch auch Feld runter, weil der braucht ja keine Startzeichen, keine Ahnung, 75 Meter oder so. Und das ist wirklich, wirklich nett. Und wenn du den oben dann abstellst, da habe ich sogar noch so einen Klapppropeller. Da habe ich einen anderen Nerd getroffen, der hat mir dann dankenswerterweise einen Klapppropeller gemacht. Und der klappt dann eine, kannst du damit auch segeln. Wie einen ganz normalen Hanglider und Drachen. Also da sitzt der Widerstand ist ein bisschen größer. Aber das funktioniert total gut.
Cool. Da hast du ja jetzt fast alles, was es gibt. Also da fehlt ja nicht mehr viel. Weiß ich nicht. Jetzt kannst du hier noch so einen Jet-Anzug ausprobieren. Hast du die mal gesehen?
Ich habe die gesehen, genau. Ich habe meine Frau dann irgendwann erzählt, dass ich so ein Aviation-Nerd bin, weil wir uns in der Phase kennengelernt haben, als ich noch nichts mit Fliegerei zu tun hatte, da war ich gerade Student und so weiter, hat sie mir jetzt gerade zum Geburtstag eine Reise nach Oshkosh geschenkt. Dann durfte ich ein paar Flieger vorher nach Oshkosh und da fliegen die ja immer in den Flugverführungen auch rum mit dem Raketenanzug. Das finde ich auch mal ganz cool.
Ich finde es auch cool, aber ich weiß nicht, ob mir das dann wirklich zu nah an der Turbine ist. Also, du bist ja eigentlich schon fast eine tickende Zeitbombe.
Ja, also für mich wäre das nichts. Ich folge auch hier die haben so ein Elektro, man würde sagen, so eine bemannte Drohne, also so ein Elektro, da haben die so eine kleine Rakete, glaube ich, dran, und der fliegt dann immer mit so einem Sidestick und hat dann aber die andere Hand immer an so einem roten Griff dran. Das ist das Raketenrettungssystem, weil du fliegst ja irgendwie, keine Ahnung, in 10, 20 Meter Höhe. Da fliegt ja irgendwie so durch Weinberge da und durch Wüstendinge und so. Und das gucke ich mir auch an, aber das wäre nichts für mich. Also ich glaube, da bin ich auch, wie gesagt, zu vorsichtig, um es mehr zu sagen. Mein Motto ist immer Landen und Leben. Also wenn irgendwie das Wetter schon schlecht wird, dann gehe ich lieber runter. Ist ja noch einfacher im Hubschrauber. Und dann sitzt du lieber unter Baum und denke sie, ach, jetzt eigentlich hätte sie nicht runtergehen müssen. Aber das ist mir einfach viel lieber, als wenn ich dann sage, oh, das war jetzt nicht so gut. Also, da bin ich wirklich ein
Ja, aber das ist auch gut. Also das ist auch,
Schisser.
das ist immer was, was ich auch predige, so wenn es anfängt, irgendwo im Magen zu drücken, wenn du irgendwo in der Magengrube ein komisches Gefühl kriegst, vertrau auf dieses Gefühl. Red das nicht weg, sondern vertrau da drauf, weil das stimmt meistens.
Genau. Und das ist, ich habe vor kurzem mal hier so eine Cirrus für einen Freund dann hier über die Alpen gebracht, weil die auf der anderen Seite in Locarno dann gewartet wurde. Und da bin ich nicht rübergekommen. Da waren halt, weil Wolkendecke aufliegen, da hast du so ein bisschen die Alpenspitzen gesehen. Rüber wollte ich nicht, da brauchst du schon Sauerstoff. Der war hinten drin gut verpackt. Und dann bin ich wieder umgedreht. So. Und das Traurige ist, am nächsten Tag habe ich es dann geschafft, habe den rübergebracht, war ganz stolz, war im Zug nach Hause, und am nächsten Tag gab es ein riesiges Unwetter. Das hat auch so eine große Mi 8 darum geschleudert, die da stand. Oder auch so große Privatjets. Und dann ist die Halle echt eingestürzt und auf die Cirrus oben drauf.
Ach du Scheiße.
Also die konnte man wieder reparieren, aber das war, hätte ich mal das Ding nicht hingebracht, habe ich dann so überlegt.
Ja gut, da steckst du nicht
Ja.
drin, das passiert.
Nee. Ja, und so bin ich dann das Hubschrauber. Und also ich finde das faszinierend. Ich höre euren Podcast und wie gesagt, guckt mir alle YouTube-Filme an, die es so gibt, weil ihr das in einer der letzten Folgen auch hattet. Es gibt zum Beispiel eine YouTube-Sammlung oder einen YouTube-Clip, der geht so 15 Minuten lang. Der hat zum Beispiel alle Hubschrauber, die in den James-Bond-Filmen vorkommen. Eigentlich ist die Tragschraubers der Little Nelly mit dabei. Und so, und erklärt ihm, welcher Hubschrauber es gerade ist. Schicke ich euch mal den Link.
Ja, das
Könnt ihr da verlinken?
genau, das können wir dann direkt mit online stellen hier über unseren Kanal. Ja, die Hubschrauber James Bond Szenen, die sind auch immer gut. Die haben wir auch schon mal gehabt hier bei uns. Wer
Ja, und
sich,
ihr hattet auch,
ja?
es gibt auch auf, ich habe so ein YouTube Premium Account, weil ich eben so viel YouTube gucke und keine Werbung mehr haben will. Und da gibt es auch diesen super Hubschrauberfilm, oh, wie heißt der noch? Den gibt es einmal in Deutsch und einmal in Englisch. Der ist mit diesem, der J.I. gespielt hat bei Dallas. Der spielt da so einen Hubschrauberpilot, mit so einer Hughes 500 fliegt er da rum und muss da irgendwie so eine Frau retten. Und das ist der beste Hubschrauberfilm, heißt es, den es gibt. Weil da tolle Szenen sind, die fliegen da, da gibt es eine Straßenjagd in der Alouette 2, die Schulmaschine bei der Bundeswehr war, durch die Straßen da. Es ist wirklich mega. Also ich muss mir, der hieß. Und den gibt es auf YouTube, bei Premium zumindest, for free. Einmal in der deutschen, einmal in der englischen Version.
Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie er heißt. Da kommst du jetzt nicht drauf. Aber
Ja, ich,
wenn du
nee, komme
irgendwann
ich
drauf
nicht drauf.
kommst, steuern wir das nach. Oder unser Schwarmwissen
Ja.
draußen, da wissen jetzt bestimmt ganz genau, wovon du sprichst. Ich weiß es leider nicht. Und Andreas, den haben wir so ein bisschen verloren. Der hat nämlich so viel Zeitversatz, dass er nur noch zuhört. Aber er ist noch da.
Aber es gibt auf YouTube, und dann hören wir auch mit der Werbung, gibt es hier andere, Vimeo, die einen, aber auch die ganzen, die Weltumflieger. Habt ihr das schon geguckt? Da gibt es ja die Frau, die mit der Robinson R44 rumgeflogen ist, mit einem Kolbentriebwerk. Dann gibt es den Pilot Yellow, den kennt ihr bestimmt. Der ist mit einer R66 um die Welt geflogen. Beide haben auch ein Buch geschrieben. Und dann gibt es noch, ich glaube, der heißt Matlib. Der muss irgendwie Matthias noch was heißen, oder Matthew. Der hat, glaube ich, 300, 400.000 Follower. Und der fliegt mit der R22 durch die Gegend und filmt das immer. und der landet irgendwo in den USA, der muss in einem Staat wohnen, wo man auch überall starten und landen kann. Und der hat irgendwie für den Weihnachtsmann Bonbons runtergeworfen oder einen Weihnachtsmann mitgenommen. Der hat einen Hausmeister von der Schule oder der in Pension gegangen ist, nochmal rumgeflogen, damit die Schüler sich da bedanken können und so. 400.000 Follower. Der ist jetzt campen geflogen irgendwo.
Ja, das kannst du da alles machen. Das ist da alles legal. Bloß wir in Deutschland geißeln uns da so und legen uns die Handschellen an. Aber gut, ist halt so. Die haben auch mehr Platz da drüben in den Staaten und weniger Regeln einfach.
Ja, ja, und er macht das wohl, er möchte wohl gerne eine Commercial Pilot License haben. Und die Stunden dafür, die fliegt er halt jetzt erstmal so und verdient sich ein bisschen was bei YouTube dazu.
Ja, das ist ja nicht schlecht. Wenn du 400.000 Follower hast, dann kannst du da schon ein paar Stündchen für fliegen.
Ja. Ja, so ist man dann wirklich vom Politiker zum echten Hubschrauber-Nerd geworden.
Jetzt gehe ich doch kurz auf die Politik ein. Hast du denn Kumpels in der Politik damals, heute, die auch in der Fliegerei verhaftet sind?
Ja, der bekannteste ist ja jetzt gerade, war ja nicht unstreitig, der 4. März.
Ja, okay, das stimmt, das weiß man, ja.
Genau, und den kenne ich auch länger schon und auch eher darüber, weil der ja eine Zeit lang ja gar nicht, also zu meiner Zeit war der ja gerade nicht aktiv. Mhm. Und dann hatten wir, der hört aber jetzt auf, der kann hier nicht Wiener, Manuel Höferlin, der war Mitglied des, oder ist noch Mitglied des Deutschen Bundestages. Und der ist, glaube ich, auch im Deutschen Aero-Club im Vorstand Rheinland-Pfalz und ist auch auf der Aero immer und macht da die Podiumsdiskussion. Das war letztes Jahr der einzige Politiker, der da war. Finde ich ein bisschen schade. Und sonst gibt es ein paar, viele reden gar nicht darüber, aber ja, ein paar gibt es schon in der Politik. Und es gibt ja auch viele Themen eigentlich. Und gerade was ich in der Segelfliegerei erlebt habe, das war schon gut in der Jugendförderung und um Menschen für Technologien zu begeistern, für Technik zu begeistern, da ist die Fliegerei schon ziemlich cool für. Und das finde ich ein bisschen schade, dass das nicht weiter thematisiert wird, sondern mit den ganzen Restriktionen, dass ein Grundmisstrauen da ist. Und das ist eigentlich gar nicht notwendig. Ich glaube auch, ich meine, ganz Deutschland stöhnt ja in allen Bereichen das Thema Bürokratie und Überregulierung. Aber in der Fliegerei ist es, glaube ich, nochmal doppelt. So, und da verstehe ich es überhaupt nicht. Wir haben solche Sicherheitsvorgaben und Selbstbeschränkungen und Trainings und so weiter. Also, das bringt ja relativ wenig, glaube ich, das, was da an Regulierung dann noch aufkommt oder nicht. Und das finde ich schade. Also wie gesagt, ich bin nicht mehr Politiker, aber da würde man sich das schon mal wünschen, dass die da jetzt Politiker sind, sich das mal genau angucken und dann, bevor sie Entscheidungen treffen, dann mal intensiv drüber nachdenken. Ich hatte ja mal gesagt, ich habe nichts gegen Regulierung. Wenn man tauschen könnte, und ich weiß, dass man nicht tauschen kann, aber würde ich zum Beispiel sagen, ich würde eine Verpflichtung einführen, was für Liberale eigentlich selbstverständlich ist, nämlich eine Verpflichtung für Transponder oder ADSB oder FLAM, was auch immer, möglichst einheitlich nebenbei, so dass jeder wirklich erkennbar ist. Und dann wird es auch günstiger, wenn es für jeden da ist. Dann skaliert das nämlich. Und verstehe nicht, dass man das nicht macht. Und ansonsten würde ich so Vorgaben, wir haben es auch schon mal diskutiert, dass zum Beispiel die jungen Hubschrauberpiloten, die sich das abgespart haben, um Schein zu machen, mit dem Traum, Berufspilot zu werden. Und wenn sie es dann sind und viel Geld investiert haben, Kredit aufgenommen haben oder Oma hat geholfen, was auch immer, das Haus hat man verpfändet, dann wird denen noch sowas wie Scheinselbstständigkeit vorgeworfen. Und sie müssen dann quasi so salzlichtig als Angestellter dann irgendwo arbeiten, was sich für beide Seiten nicht lohnt. Niemand mir das bringt, übrigens auch nicht den Sozialversicherungskassen. Weil die einzahlen, haben auch Ansprüche darauf und es funktioniert schon bei anderen nicht. Wenn jetzt noch einer mehr dazukommt, bei dem es nicht funktioniert, wird es nicht besser. Also ich verstehe das ganze System nicht und ist auch eine Sache falsch. Weil die da fliegen, fliegen zum Beispiel als Fluglehrer. Das ist nicht nur für Hubschrauber, für andere Fluglehrer auch. Wenn die das Selbstständige machen, dann haben sie manchmal vielleicht 2-3 Auftraggeber. Aber das ist ja genau das, was man als Selbstständige eben hat. Man hat 3-4 Auftraggeber oder Kunden. Und ist dann eben nicht scheinselbstständig. Und dass man das einfach mit so Misstrauen vorwirft, finde ich schade, vor allem für die jungen Leute, die ein Risiko eingehen, die auch unternehmerisch denken und sagen, wir wollen das machen, wir wollen unseren Lebensunterhalt verdienen. Und das finde ich absolut unfair. Da könnte ich mich nur aufregen. Also, wie gesagt, ich bin nicht ein Politiker, aber es gibt ein paar Punkte, wo ich denke so, ja, musst du mal antworten.
Das absolut. Und ich habe schon gemerkt, so, du hast jetzt zwar so zwei Namen genannt, bis mehr brauchen wir auch gar nicht wissen. Aber weißt du, was ich schade finde? Ich glaube, es liegt halt auch daran, dass da keiner drüber spricht, weil dann wieder so Fliegen ist wie Porsche fahren, ne? Das können sich nur die Reichen leisten und deswegen, boah, der Politiker fliegt jetzt auch noch, der ist total abgehoben. Da haben wir wieder so ein Wortspiel in mehrerlei Hinsicht. Ich finde, man könnte auch genau das Gegenteil sagen und sagen, jetzt überleg doch mal, was Piloten schon für eine Verantwortung in der Luft haben, die, wie die auch lernen, Dinge zu managen, Sachen gut zu analysieren und so. Man könnte es ja eigentlich auch genau umkehren, dass die Skills, die ein Pilot braucht, eigentlich genau die sind, die auch so ein Krisenmanager braucht. Wenn wir halt auch mal wieder auf unsere Gästin, die wir vor ein paar Wochen hatten, die Nicola Winter, die auch über Jetpilotin Krisenmanagerin geworden ist und jetzt Unternehmen berät in dieser Hinsicht. Also eigentlich könnte man ja auch das Positive daraus ziehen, dass Politiker auch Piloten sind.
Und genau so ist das auch. Ich meine, man lernt halt, Entscheidungen zu treffen und man beklagt immer, dass Politik so wenig Entscheidungen trifft. So. Und im Landeanflug hat mein Fluglehrer immer gesagt, sitz nicht da wie das Kaninchen vor der Schlange, sondern mach was. Selbst wenn es falsch ist, wirst du sehr schnell merken, dass es falsch ist, du kannst es korrigieren. Aber das Schlimmste ist, gar nichts zu machen. So, das lernt man da eben. Und Entscheidungen zu treffen ist das Erste, was man braucht bei guter Führung. Als Luftfahrzeugführer, so hießen die ja mal früher, so heißt die auch im Amtsdeutsch ja immer noch, oder als politischer Führer, wenn man so will. Da musst du Entscheidungen treffen und den Mut haben, Entscheidungen zu treffen. Du musst die Kompetenz haben, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dafür haben wir eine sehr langwierige, ausführliche Ausbildung, tolle Instrukteuren, auch Prüfer. Das gehört dazu. Und dann weißt du, die Jungs, die dann Luftfahrzeugführerschein haben, die sind dann eben, oder Mädels, die sind halt kompetent. Und das Dritte ist, das ist dann weniger bei uns so, bei Piloten, aber in der Politik so, du musst dann noch die Fähigkeit besitzen, andere Menschen zu motivieren, die getroffene Entscheidung gemeinsam oder erfolgreich umzusetzen. So, das ist bei uns jetzt nicht so, da machst du es dann im Hubschrauber oder mit der Crew oder dem Team zusammen, ist auch Führung. Aber wie du schon sagst, du lernst wahnsinnig viel über Führung an sich und übrigens auch, das sei mir mal gestattet, über Freiheit und Verantwortung. Die Freiheit zu fliegen ist nur möglich, wenn du selber verantwortungsvoll bist. Also frei sein, wild umher, frei sein, high sein, die Party soll nicht vorbei sein. So lebst du nicht lang als Pilot. Und das finde ich faszinierend, dieses Thema Freiheit und Verantwortung. Gibt es übrigens auch in der Politik, aber eben auch in der Fliegerei, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Da musst du die Verantwortung erbringen, sonst ist mit deiner Freiheit nicht viel los. Und wenn man das lernt und wenn man da Leute hat, die in der Politik sind, die das können und da gelernt haben, fände ich das nicht falsch. Dann würde ich denen durchaus mehr vertrauen als Leute, die von denen ich so ganz weiß, haben die jemals irgendwie mal Verantwortung getragen für sich oder andere und jetzt für ein ganzes Land. Naja, also da will ich doch schon mal sehen, dass die ein bisschen verantwortungsvoll sind. Bewiesenermaßen.
Ja, absolut. Und das ist auch ein sehr schöner Satz. Das Schlimmste ist, gar nichts zu tun. Also tu was. Dann hier direkt der Aufruf. Tut am Sonntag was. Geht alle zur Wahl und nutzt euer Wahlrecht. Denn nur so kann es funktionieren, wenn wir alle auch wählen gehen und uns beteiligen an der Demokratie.
Genau. Das ist, und so ist auch in der Schweiz geschickt. Die haben ja die direkte Demokratie. Und die können ja über ihre viele Sachen abstimmen, die man ja gar nicht abstimmen darf, zum Beispiel Haushaltsfragen. Und deswegen beschäftigen sich die Schweizer auch viel mehr mit Politik. Hier gibt es richtig so Kaffeerunden, wenn die mal wieder eine Volksinitiative haben, das ist immer so, werden immer gesammelt an einem Sonntag dann abgestimmt, dann sitzen die ja zusammen und kriegen auch eine Fortbildung zu dem Thema. Und dann beschäftigst du dich mit Themen, mit denen du dich vielleicht sonst nie beschäftigt hättest. Brauchen wir auf der anderen Seite von Zürich ein Fußballstadion, ja oder nein? Oder braucht man Umgehungsstraße und so? Das hat auch was für sich. Und aber wie können wir die Chance jetzt nutzen, wählen zu gehen?
Jawohl. Ja, das ist doch ein schöner Schlusssatz.
Ja.
Philipp, ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen aus deinem Leben erzählt hast, wie du einer von uns geworden bist, einer von uns Piloten, einer von uns Hubschrauberpiloten. Ich wünsche dir noch total viel Spaß und Erfolg, danke, bis du dein PPL hast. Lange wird es nicht mehr dauern. Und dann freue ich mich schon, wenn wir uns auf der Aero sehen. Du wirst auf der Aero sein, hast du verraten?
Auf jeden Fall, ja.
Ja, das wird super, da werden wir uns sehen. Und ja, so zwischendurch haben wir auch mal geschrieben, dass wir uns vielleicht mal auch so treffen und dann gucken wir mal. Ansonsten ja, dem Andreas, dem winken wir mal von hier ganz freundlich zu. Ich weiß, dass er uns noch zuhört, aber er kann sich kaum noch zu Wort melden, weil er so viel Zeitverzug hat.
Es ist nicht so einfach, ja.
Ah, aber guck mal, jetzt, das hat gepasst, Andreas. Da war kein Zeitverzug drin.
Da das bist stimmt, du richtig.
Ja, aber da kann ich ja Werbung für euch machen. Ihr seid ja immer auf der Aero. Das ist ja super, ihr seid ja live on stage quasi, da in der Hubschrauberhalle. Das kam ja letztes Jahr super an. Und da gibt's ja keinen Zeitverzug, da kann man euch live erleben und das lohnt sich. Und ja, also kommt her und dann sehen wir uns alle in der Halle.
Das stimmt. Also Philipp, wenn ich mich jetzt nochmal zu Wort melden kann, ich fand, du hast viele Dinge ganz, ganz toll erklärt. Es tut mir leid, dass ich da nicht dabei war, gerade so richtig. Ich hätte gerne vieles dazu gesagt, was du so an Themen gebracht hattest. Also vielleicht können wir uns da nochmal austauschen. Vor allen Dingen, und das wollte ich sowieso bei mir demnächst auf dem Kanal machen, meine Story dazu oder ein Reel, dass die EASA es einfach nicht auf die Reihe bekommt. Und das muss man mal so sagen, ein Transponder für alle der gleiche ist. Ja, für große Flieger, kleine Flieger, für Drohnen, für alle das Gleiche, für Segelflieger, damit jeder den anderen sehen kann. Da wird so viel Quatsch erfunden teilweise, wo man merkt, der hat gar keine Ahnung, der das Gesetz geschrieben hat. Aber dass man sowas nicht hinkriegt, tja, hast du schön gesagt, vielen Dank dafür. Können wir dich nicht nochmal zum Bundesverkehrsminister wählen?
Ja, das ist gerade bei uns jetzt ein bisschen schwierig, gerade mit dem jetzigen oder noch jetzt. Aber was man mal ernsthaft überlegen kann, ist dazu so eine Art Petition zu machen. Und das muss man ja auch sagen, also diese Frage jetzt ohne Flugleiter, wenn du mich gefragt hättest vor 2 Jahren, kriegen die das in Deutschland jemals hin? Hätte ich gesagt, überall nur nicht da. Aber das ist ja irgendwie vielleicht auch nicht ideal, nicht ganz toll und so, aber es ist da und was geschafft. Und das sollte, glaube ich, die gesamte Szene ermutigen, auch mal zu sagen, hey, wenn gute Argumente da sind, kann man das machen. Und diese Frage Sichtbarkeit für alle, das ist so logisch, so einleuchtend und eigentlich auch so einfach. Das finde ich, das muss man hinkriegen. Und da muss man auch, also bevor man irgendwie neue Funkgeräte mit so und so viel 8,33 Megahertz vorschreibt, da kann man doch auch sagen, ey, jetzt, ne, jeder hat ADS-B oder FLAM oder was auch immer. Kann ja auch das Günstigste nehmen. Und es wird ja auch günstiger, wenn es jeder haben muss, dann wird es günstiger.
Also, so ist es. Und es ist ja technisch überhaupt nicht mehr anspruchsvoll, sowas zu entwickeln. Also ich meine, es gibt ja einfach viele Systeme. Man muss nur eins mal sagen, das nehmen wir alle, ja? Naja.
Genau.
Toll. Also auch das von meiner Seite aus, Philipp. Ja, vielen Dank. Ich werde leider nicht an der Aero sein. Es ist nämlich mitten in den Osterferien. Da bin ich leider nicht da. Das ist sehr, sehr schade, aber ich kann es leider nicht ändern. Aber Tim wird da sein. Und trotzdem, Philipp, vielen Dank auch nochmal für deine Zeit heute, die du genommen hast. Dann freuen wir uns, wenn wir dich wiedersehen, auf jeden Fall. Hast tolle Ideen im Kopf, wirklich.
Ja, vielen Dank für euer Interesse. Und dann, ja, dann machen wir den nächsten Pop mal über Simulator. Da haben wir nämlich gar nicht drüber gesprochen. Der ist nämlich auch hier in der Schweiz, direkt bei mir gegenüber hier in Dübendorf.
Loft Dynamics, ja. Das können wir auch nochmal angehen.
Ich habe den 2-3 Mal ausprobiert und mir ist jedes Mal schlecht geworden nach 15 Minuten, aber ich habe euren Podcast dazu gehört und ich wollte ja mal Augenarzt werden und habe 3 Jahre in der Augenkunde gearbeitet, deswegen habe ich mich da intensiv mit beschäftigt. Machen wir mal was Besonderes für.
Oh ja, das ist Simulator aus Sicht eines Arztes, eines Augenarztes, ist vielleicht auch mal nicht verkehrt.
Ja, das ist sehr spannend. Tim, glaube ich, mein Chef, der ist auch Augenarzt gewesen, logischerweise, mein Ausbilder, ist Patenonkel meiner Kinder, ein guter Freund, und der hatte noch keinen Doktor gehabt. So, und dann habe ich gesagt, du brauchst einen Doktor, also machst du eine Doktorarbeit. Und zu der Zeit hat die Bundeswehr einen Unfall gehabt bei den Hubschrauberpiloten. Und zwar haben sie diese BIF-Brillen, die heißen bei euch Night Vision Goggles, bei der Bundeswehr heißen die Bildinfrarotverstärker, oder hießen früher so. Und die konnte man halt auf dem Helm aufsetzen, klar. Und da konnte man die Sehschärfe einstellen. So. Und dann ist durch die Vibration ist immer so ein Ding abgebrochen und runtergefallen. Und dann fehlte denen, abgesehen davon, die Nachtsichtfähigkeit, aber es war noch ein bisschen Restlichthelle, aber die Sehschärfe. Und dann sind die da abgestürzt mit. So. Jedenfalls war das die Begründung. Die Bundeswehr, halb pfiffig wie die so ist, hat er gesagt, dann verbieten wir jetzt, dass man die Sehschärfe verstellen kann. Dann kann man die nicht mehr einstellen und dann muss man eine Brille drunter tragen. Da hat man so Schweißpunkte draufgesetzt, dann konnte man nicht mehr die Sehschärfe eindrehen, weil er festgeschweißt war. Hat aber dann festgestellt, die sitzen ja so nah vor den Augen, ihr wisst das, da kann man drunter keine Brille tragen. Mhm. Also hat man dann allen Piloten vorgegeben, dass sie Kontaktlinsen tragen müssen. So, bei der Bundeswehr darfst du auch viel länger fliegen als Jetpiloten bis 41, die ja nur, aber du kannst ein bisschen bis zum Pensionsalter 55 oder was fliegen. Du hast dann nur trockene Augen und dann kannst du halt keine Kontaktlinsen mehr tragen. Und der Augenarzt hat dann Doktorarbeit darüber geschrieben, auch im hohen Alter, über das trockene Auge Kontaktlinsen bei Hubschrauberpiloten. Da sieht man, wie Wahnsinn reicht.
Interessant.
Und das habe ich dann als junger angehender Augenarzt mit begleitet. Und da bin ich drauf gekommen. Und als mir dann so schlecht geworden ist, dann habe ich auch gedacht, so wie funktioniert das mit dem Gleichgewichtsorgan und so. Das ist schon toll. Ich habe auch so einen Simulator gekauft. Ich habe mir so einen, also jetzt nicht so groß, sondern man kann sich hier in der Schweiz, gibt es nur einen Anbieter weltweit, der hat einen richtig guten Zeitklick und guten Pedale und Collectors. Und den habe ich gekauft und den kann man anschließen und die werden auch benutzt bei Loft Dynamics. Das ist super. Da kannst du echt, ich bringe den euch mal mit, der ist im Auto zu transportieren. Der ist wirklich gut. Also ist wirklich gut.
Ja, du hast mir ein Foto davon geschickt. Das sieht echt interessant aus.
Genau. Ja, genau. Da kannst du deinen Bürostuhl reinstellen, den kannst du da so festmachen, damit du nicht irgendwie mit der virtuellen Brille da wegrutschst. Ich nutze nur so einen Computer, weil sonst wieder schlecht wird. Aber es ist echt gut. Also das Gefühl ist nicht ganz so, aber du kannst zum Beispiel Autorotation üben, also mit Fahrt und Collective Down und so. Das ist schon cool. Toll. Und der hat einen R22 drin und der ist einigermaßen, das Cockpit ist 1:1 und vom Gefühle würde ich mal sagen, 80-90% ist das so.
Cool. Nicht schlecht. Ich sehe schon die ganzen Flugschüler jetzt eine Sammelbestellung organisieren.
Ja, aber ist das wirklich? Ich habe gedacht, ist das gut? Da habe ich im Internet geguckt, also YouTube wieder, und dann haben alle Leute geschrieben, wie gut der ist und habe ich mir angeguckt und witzigerweise ein Schweizer. Und er hat auch gerade meinen Flugplatz dann als Beispiel genommen, weil er da irgendwie auch fliegt. Und dann habe ich mir das Ding gekauft. Habe ich vor Weihnachten gekauft und habe es echt im Auto mit nach Deutschland genommen, in Deutschland zusammengebaut, so in Weihnachtsferien geflogen. Also noch gar nicht so lange her. Und jetzt habe ich ihn wieder mit zurückgebracht. Das ist ja, wie gesagt, mobil zum Zusammenklappen. Und der ist echt, echt gut.
Krass. Coole Sache.
Gibt.
Kannst ja Verfahren üben, Fahrt halten, fliegen nach Nummern, Zahlen. Also passt.
Nicht schlecht.
Cool.
Super.
Oh. So, jetzt aber wirklich genug gequatscht.
Wahnsinn. Kein Ende. Alles lieben gut. Dank dafür, wirklich.
Ja, vielen Dank, ja. Philipp. Vielen Dank, Andreas. Es war eine sehr Danke schöne dir. Folge. Und ich freue mich, wenn wir uns alle auch nochmal so wiedersehen.
Das machen wir bestimmt. Sehr
gerne. So machen wir das.
Ade.
Macht's gut. Ich danke euch dafür. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.